In unserer Gesellschaft ist Liebe noch vor Freiheit wahrscheinlich das wichtigste, bedeutsamste und leider das auch am häufigsten missbrauchte Wort. Aber was ist sie, die berühmte Liebe? Unsere Sprache fächert Liebe nach Betreiber und Einsatzgebiet sortiert auf. Gottesliebe, Menschenliebe, Gattenliebe, Mutterliebe, Vaterliebe, Kinderliebe, Vaterlandsliebe, Tierliebe und so fort. Aber keines dieser Schlagworte sagt damit präzise aus, wer liebt und wer oder was geliebt wird, geschweige, was Liebe ist. Ist Gottes Liebe nun die Liebe, die ich mir von einer Vatergestalt oben im Himmel erhoffe? Oder ist es meine Liebe zu Gott? Oder soll Gottes Liebe beides ausdrücken? Also Zuneigung auf Gegenseitigkeit wie, ich liebe Tiere, weil Tiere mich lieben. Und nicht meine Gefühle verraten, wie ich es von etlichen Menschen erfahren habe. Oder sind die verbalen Spielarten der Liebe alles nur Etiketten für etwas, das wir eigentlich so wenig in einem einzigen knappen Satz definieren können, wie die im vorigen Kapitel besprochene Freiheit? Beginnt ihnen etwas aufzufallen? Sobald wir ein für uns Menschen wichtiges Wort unter die Lupe nehmen, sind wir unversehens mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass uns die Worte fehlen, es verständlich zu erklären. Während der Niederschrift der Notizen für dieses Kapitel über die Liebe erging es mir ähnlich. Der Kopf steckt voller Ideen, was zu sagen wäre. Dann schreibe ich, fast im Strom des Unbewussten, tauche ein ins Thema, verbalisiere, was zu sagen mir am Herzen liegt, und hinterher, beim Nachlesen des Textes, muss ich mich fragen, wo denn diese fundamentale Aussage abgeblieben ist, die mir vorhin noch so klar vor Augen stand. Bedauernd muss ich feststellen, dass mir die Kernaussage irgendwo auf dem Weg zwischen dem Hirn und den Fingern, die die Tasten bedienten, abhanden gekommen ist. Und ich rätselte herum, weshalb es immer wieder passiert, dass so mancher geistige Höhenflug sich an der Peripherie des Themas kreisend im Nichts verliert. Ich war zu weitschweifig, habe mich dem Kern genähert und verbal wieder von ihm entfernt, ohne ein einziges Mal den Punkt zu treffen. Es ist gar nicht so einfach, eine Aussage knapp und dennoch verständlich zu halten, insbesondere bei einem Thema wie der Liebe. Sie lässt sich leider nicht mit ein paar Kernsätzen fassen. Die in ihrem Kontext stehenden Phänomene wie Gefühl, Glück, Partnerschaft und nicht zuletzt Aussagen über die Auswirkungen des Narzissmus dürfen nicht ausgeklammert werden. Ist Liebe nun ein Gefühl wie jedes andere, wie Zorn, Freude, Angst, Trauer, oder ist sie mehr? Ist sie eine Tätigkeit, wenn ich sage, ich liebe? Ist Liebe etwas, das man macht, wie Liebe machen, als Synonym für den Koitus? Oder ist sie etwas völlig anderes, etwas, dessen Wurzeln in vormenschliches Stufen zurückreichen und bis auf den heutigen Tag unser Leben ebenso bereichern, wie sie es komplizieren? Etwas, das trotz unserer Überheblichkeit, mit der wir uns für die Krone der Schöpfung ausgeben, auch von anderen Lebewesen gespürt wird? Die Fähigkeit zu lieben ist dem Menschen angelegt. Sie ist ein Element der Tendenzen zum Wachstum und zum Glück. Liebe in ihrer puren, nicht personalen Form ist eine der Grundsubstanzen des Schöpfungsvorganges, des Seins. Es kann sein, dass ein Felsblock, ein Stern, eine Pflanze über ein ähnliches Basisbewusstsein des Stattfindens wie der Mensch verfügt und ebenso wie dieser Anlagen zum Lieben besitzt. Diese universale Liebe bildet denn auch den Stoff, aus dem Mitgefühl und jede Art von Zuneigung gemacht sind. Lassen Sie mich noch einmal zwei Sätze von Erich Fromm wiedergeben. In Wirklichkeit gibt es nur den Akt des Liebens. Lieben ist ein produktives Tätigsein. Es impliziert für jemanden oder etwas zu sorgen, ihn zu kennen, auf ihn einzugehen, ihn zu bestätigen, sich an ihm zu erfreuen, sei es ein Mensch, ein Baum, ein Bild, eine Idee. In seinem Buch »Die Kunst des Liebens« zieht sich diese fundamentale Aussage wie ein roter Faden durch das gesamte Werk. Ich habe es 1980 gelesen, und bis dahin war es als Taschenbuch schon 2 Millionen Mal verkauft worden. Ein Signal für die gewaltige Sehnsucht des Menschen nach Einsichten über den Umgang mit der Liebe. Erinnern Sie sich an die Geschichte von dem Virus, der mit der Botschaft I love you weltweit in die Computer von Internetbenutzern eingeschleust wurde und das ganze System lahmlegte. Behörden, Unternehmen, einschließlich Banken und Ministerien waren ebenso betroffen wie private Server. Es wurde gewarnt, die Mailbox nicht zu öffnen, weil damit sofort der Virus einzog. Trotzdem gab es tagelang Meldungen über Computerpannen, die am Ende Schaden in Milliardenhöhe angerichtet haben. Ich glaube, dieser Virus war nur deshalb so erfolgreich, weil dieses Zauberwort I love you eine menschliche Grundsehnsucht berührt hat, der selbst nüchterne Staatsanwälte und hartgesottene Abteilungsleiter nicht widerstehen konnten. Wir alle scheinen ein bisschen unter einem Defizit an angebotener Zuneigung zu leiden, so dass wir auf die simpelste Annäherung bereits positiv reagieren. Liebe drückt sich unbedingt in Tätigkeitsein aus. Ohne unsere aus liebevollem Interesse geborenen Handlungen wäre sie statisch, passiv, wenig mehr als ein Wort aus 5 Buchstaben. Aber dessen ungeachtet ist Liebe für mich auch ein Gefühl, alles tätig sein. Aus dem Geist der Liebe kommt ohne dieses Gefühl als Grundlage nicht aus. Gefühl und Tun hängen untrennbar zusammen. Liebe hängt auch mit Glück zusammen. Und Glück braucht, wie zum Beispiel Freude, Trauer oder Sehnsucht, einen Auslöser. Es sind Gefühle, die in Situationen oder bei sich erinnernden Gedanken aus dem Nichts hervorbrechen. Richtig gefühlt würden sie wie der Ton einer Glocke zu ihrem Höhepunkt emporsteigen, langsam ausklingen und wieder ins Nichts entschwinden. Wohlgemerkt, richtig gefühlt. Aber, wie noch zu belegen ist, haben wir Menschen des neuen Jahrtausends längst den rechten Umgang mit Gefühlen verlernt. Im Reigen unserer subjektiven Gefühle verhält Liebe sich wie alle anderen. Sie tritt andersbezogen auf, erblüht und schwebt wieder dahin. Doch unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle wohnt noch eine andere Qualität der Liebe als kontinuierliche, mächtige Dimension des Seins. Sie ist immer da, aber weil sie sich nicht verändert, weil sie sich im Gegensatz zum Gleichnis mit der Glocke wie ein Dauerton verhält, haben wir Schwierigkeiten, sie überhaupt zu bemerken. Wenn Ihnen jemand die Hand auf die Schulter legt, spüren Sie die Berührung. Bleibt die Hand für eine Weile dort, merken Sie immer weniger davon. Und würde, theoretisch, die Hand für immer an Ihrer Schulter bleiben, verlieren Sie bald jedes Gespür dafür. Wo immer etwas gleichmäßig fortbesteht, hört es früher oder später, meistens früher auf, von uns wahrgenommen zu werden. Darum ist der verständliche Wunsch, glücklich zu werden und es für immer zu bleiben, so töricht. Die Aussicht auf Dauer, ohne Unterbrechungen glücklich zu sein, klingt verlockend. Aber die Hoffnung auf einen scheinbar paradiesischen Zustand ist bei unserer Geistesverfassung unerfüllbar. Dieser kollektive Wunsch nach Glück als Dauerton verlangt sein Fortbestehen einzig der Ignoranz gegenüber den Zyklen des Lebens. Die Chinesen haben vor Jahrtausenden das Gleichnis vom zu- und abnehmenden Mond als Symbol für die Schwankungen froher und trauriger Tage gefunden. Sie nannten es das Yin- und Yang-Prinzip. Es ist auch schwer zu verstehen, dass Glücklichsein, die Freude über eine harmonische Liebesbeziehung, über Erfolg, Besitz oder endlich eingetretene, lange erkämpfte Ereignisse nur dann positiv von uns erlebt werden, wenn sie von Phasen des Unerfülltseins, der Leere, des Mangels und sogar des Unglücklichseins unterbrochen werden. Schenken Sie einem Kind, dessen Glücksvorstellungen in einem Zoobesuch gipfelt, eine Jahreskarte. So oft es seine Zeit erlaubt, wird es zu Anfang Gebrauch davon machen, aber ziemlich bald wird das Interesse nachlassen, weil der Pegel des Glückserlebens sich senkt und die Freude für das einst Besondere verflacht. Bald wird das Kind nach neuen Reizen Ausschau halten und neue Forderungen auf Lustgewinn stellen. Würde uns eine Garantie gegeben, dass alle unsere Wünsche sich allezeit erfüllen, wäre dies eine Strafe für uns. Wir würden uns garantiert bei den Dingen, die uns bisher unerreichbar und wahrscheinlich nur darum so begehrenswert erschienen waren, übernehmen. Mit dem Ergebnis, dass wir demnächst nichts mehr hätten, das sich für uns zu wünschen lohnte. Je mehr jemand bekommt, desto mehr will er. Die Reizschwelle wird immer unerreichbarer. Die Latte, an der er Glückserfahrungen misst, muss wie beim Rekordversuch im Stabhochsprung immer höher gehängt werden. Sobald positives Erleben zum Dauerton wird, braucht es immer größere Mengen lustvoller Reize, um von dem vorhandenen Pegelstand der Gefühle zu stabilisieren. Auch ohne eine Fee, deren Zauberstab nonstop Wünsche wahr werden lässt, beklagen sich viele Menschen, dass sie sich für nichts mehr richtig begeistern können. Selbst bei gelungenen Plänen, in der Geborgenheit harmonischer Partnerschaften, kommen nur noch schwächliche Gefühle auf, die Ausschläge ihrer Freuden verlaufen so flach, dass sie für das emotionale Wohlbefinden kaum noch eine Rolle spielen. Mancher mag sich zuweilen an die heftigen, spontanen Gefühle der Kindheit erinnern und sich fragen, wo denn in der Vergangenheit seine Gefühle angefangen haben, auf Sparflamme zu brennen. Bereits zu Beginn der Individuationsphase, also um das 10. Lebensjahr herum, hat ein Heranwachsender gelernt, wie er sich vor Verletzungen der Psyche schützen kann. Er baut einen Schutzwall auf, indem er sich Gefühlen des Schmerzes verschließt, er zieht sich in sich selbst zurück, verkriecht sich sozusagen und weigert sich, sie auszuleben. Sein Gefühlshaushalt stumpft ab, die Sensibilität, die Verletzlichkeit des Kindes verschwindet und zurückbleibt ein junger Mensch, der nicht mehr richtig fühlen kann, weil niemand ihm je gesagt hat, wie er mit Gefühlen umgehen sollte. Denn die Kehrseite der Medaille ist der Verlust von Freude, Glück und Leidenschaftlichkeit. Die positiven Gefühle werden ebenso stumpf und kränkelnd erlebt wie die traumatischen, weil der emotionale Schutzwall keinen Unterschied zwischen positiv und negativ macht.